26 birds of people.
26 birds of people.
And now in season 20, sweet.
And now in season 20, sweet. Presented by 3BG. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 26 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 23 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by 3BG, bei 3BG, der 3 Banken Generali Investment Gesellschaft. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts. Und mein 13. Gast in Season 23 ist Philipp Vorndran, Partner bei Flossbach von Storch. Lieber Philipp, servus und herzlich willkommen bei mir im Podcast.
Ja, grüß dich und grüß Gott.
An die Hörerinnen, du, ich glaube, ich habe schon hunderte Podcasts mit dir gehört. Hast du mitgezählt, wie oft du schon irgendwo zu Gast warst?
Nee, habe ich nicht. Einer meiner Kollegen, der zählt jeden seiner Auftritte, ja. Aber das tue ich nicht. Und jetzt ist es dann auch mit 63 vielleicht ein bisschen spät damit anzufangen.
Das ist ja überhaupt kein Alter, wir sind ja alle jung irgendwie. Und jetzt geht's natürlich los. Du bist mein zweiter Gast, Flossbach von Storch. Jetzt innerhalb von wenigen Wochen, ich hatte deinen Kollegen Roland Sinkowitz, der das Österreich-Geschäft macht, zu Gast. Und das war auch ein toller Podcast, den werden wir natürlich in den Shownotes verlinken. Lieber Philipp, ich fange auch bei dir Karriere-Werdegang-mäßig an. Wir machen das natürlich per Telefon. In welcher schönen Stadt erwische ich dich?
In Scharbeutz.
Scharbeutz. Kenne ich gar nicht. Ja, gib mir noch einen größeren Geostempel dazu, bitte.
Ja. Lübeck liegt ungefähr 13 Kilometer entfernt. Das bedeutet, Scharbeutz liegt direkt an der Ostsee, die im Moment komplett zugefroren ist. Sowas erlebt man auch nicht jedes Jahr.
Aber wir haben immerhin ein Kopfkino erzeugt für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und man sieht dich jetzt quasi mit dem theoretischen Blick auf zugefrorene Ostsee. Und ich gehe rüber nach Würzburg und ins Jahr 1994, weil da beginnen deine, 84, Entschuldigung, da beginnen deine LinkedIn-Einträge im Bereich Education. Ja, lieber Philipp, was war denn da?
Ja, ich habe an der Uni Würzburg Betriebswirtschaft und Geografie studiert und nebenbei noch bei der Deutschen Bank halbtags gearbeitet, weil mir das Studium per se einfach ein bisschen zu theoretisch gewesen ist.
Und was hat man dich da machen lassen bei der Deutsche Bank?
Kontoplättchen und Depotplättchen einsortieren, Nachtressort zählen und später dann auch den Kundinnen und Kunden gute Geldanlagetipps zur Verfügung zu stellen. Also von der Pike auf gelernt. Und mit einem fantastischen Chef, der bei mir die Begeisterung für das Wertpapiergeschäft ausgelöst hat, dem guten Alexander Klemm, Gott hab ihn selig. Mhm. Und das war natürlich die Zeit der japanischen Optionsscheine. Man hat relativ schnell relativ viel Geld verdienen können. Und wenn man es gut gemacht hat, hat man es auf dem Weg nach unten nicht wieder verloren.
Wunderbar. Ich muss dich das jetzt fragen, was sind Kontoplättchen? Oder Depotplättchen.
Ja, das kennen die Menschen heute ja gar nicht mehr. Heute geht man in die Bank, jemand tippt die Konto- oder Depotnummer in den Computer und dann ist der Bestand vorhanden. So war das vor 40 Jahren natürlich nicht. Da gab es jeden Tag kiloweise Post von der Hauptstelle, auf der jeweilige Konto- und Depotstand verzeichnet war. Ein Depot war so ein bisschen komplexer. Es gab für jede einzelne Depotposition ein eigenes Blättchen. Und wir hatten Kunden, glaub es oder glaub es nicht, die hatten 600 Einzelposten. Das war dann ein Hefter, der war dreimal so dick wie die Bibel.
Wunderbar. Ich finde es sehr schön, dass du die 80er Jahre erwähnst, Japan erwähnst als starken Markt, die Optionsscheine erwähnst. Österreich war damals auch ein sensationeller Markt. 85 und 89 waren wir bei den weltbesten Börsen dabei. Und der Chart hat vom ATX jahrelang so ausgeschaut wie jener vom Nikkei, weil er ewig gebraucht hat, um die alten
Hochs wieder zu sehen. Also eine schöne Geschichte. Und ich durfte damals auch bei einer Bank anfangen, bei der Erste Bank in Österreich, die damals noch eine Sparkasse war. Kontoplättchen hatten wir nicht, aber Mikrofisch und solche Sachen mit Unterschriften. Ja, also genau. Herrliche Sachen. Lieber Philipp, aber zurück zu dir. Wie ist es dann weitergegangen und der Weg dorthin zur ersten großen Station, womit ich dich dann verbinde, Julius Bär? Wie ist das dann erfolgt?
Ja, ich war dann nach meinem Studium an der Uni Assistent und wollte eigentlich promovieren. Da ich mich aber nebenbei sehr intensiv mit derivaten Instrumenten beschäftigt hatte und mir da wahrscheinlich auch in der deutschen Literatur ein bisschen einen Namen gemacht hatte, kam eines Tages die Bank Julius Bär zu mir und hat gesagt, Herr Vondran, haben Sie nicht Lust, den größten Derivatefonds der Welt zu managen? Mhm. Und das musste ich mir natürlich anschauen. Ich bin nach Frankfurt gefahren, habe zwei illustre Herren getroffen. Einer davon war der Kurt von Storch. Und abends hatte ich einen Vertrag unterschrieben.
Spoiler, gell, mit Kurt von Storch irgendwie. Aber okay.
Ja,
Entschuldigung, dass ich genau.
Ja, ich meine, du hast ja Flossbach von Storch in der Anmoderation schon erwähnt. Insofern spollt das nicht ganz so viel. Das war mein erster Kontakt mit Kurt. Ich bin dann abends heimgefahren und habe am Morgen meinem Professor gesagt, diesen Vertrag hätte ich unterschrieben. Er hat ihn sich angeschaut, hat gemeint, Vondran, Sie kommen auch ohne Doktortitel durch die Welt, hat sich den Vertrag kopiert, ist zum Bayerischen Kultusministerium, hat gesagt, das verdienen meine unpromovierten Assistenten und hat sich basiert auf meinem Vertrag eine Lohnerhöhung von 20.000 D-Mark herausverhandelt. Insofern war das für zwei Personen ein sehr guter Vertrag.
Kann ich mir vorstellen. Weltgrößter Derivatefonds klingt natürlich auch legendär. Was macht so ein Derivatefonds letztendlich? Was hat man da für ein Benchmark? Da geht es nämlich an um Absolute Return oder sonst irgendwelche Geschichten. Was habt ihr da gemacht?
Ja, es war der European Warrant Fund an der New York Stock Exchange gelistet, also ein gelisteter Closed-End-Fund. Mhm. Und unsere Aufgabe war, wie der Name schon sagt, mit Underlyings und Derivate auf dieser Underlyings, die irgendetwas mit Europa zu tun haben, möglichst viel Geld zu verdienen durch strategische Investments, weil das amerikanische Steuerrecht ist so ausgelegt, dass ein Fonds wie dieser nur dann steueroptimiert ist, wenn mindestens 70% der Erträge aus Geschäften kommt, die länger als 6 Monate im Portfolio waren. Es war also kein Zockerprodukt, sondern der Versuch, strategische Geldanlage mittels Derivaten umzusetzen. Und Benchmark gab es logischerweise keinen, aber es gab regelmäßig Lipper Awards für den besten Fonds in der Kategorie. Es war durchaus eine sehr feierliche Zeit. Praktisch jedes Jahr gab es irgendwie schöne Kristallstatuetten als Belohnung für das Managen.
Wunderbar. Du, ich muss trotzdem weiter nachfragen, weil mich das so interessiert. Was waren das für Strategien auf so lange Laufzeit? Covered Call Writing, war da möglich? Auch auf plus 6 Monate?
Ich hatte im Prinzip OTC-Verträge. Also over-the-counter, nicht gelistete Derivate sind das für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das für die das nicht das tägliche Brot ist. Ich hatte OTC-Verträge mit allen großen Derivatehäusern und ich konnte long und short gehen, was immer ich wollte. Mein größter emotionaler Erfolg war ein Long auf die Mercedes-Aktie und dazugehörend der Short auf die Daimler-Aktien. Das wissen wahrscheinlich auch die allerwenigsten, speziell auch in Österreich. Es gab früher in Deutschland eine Daimler-Benz AG, die kannte jeder. Und um die Mehrheitssituation bei dieser Daimler-Benz AG zu sichern, eine Mercedes-Holding, die einfach oben drüber gesetzt wurde. Und diese Mercedes Holding, obwohl sie den identischen inneren Wert hatte, der Daimler-Benz AG, wurde regelmäßig mit einem Abschlag von über 15% gehandelt. Und es gab dann aber bestimmte Restriktionen bezüglich Kapitalerhöhungen, die einen gewieften Börsenfuchs durchaus auf die Idee kommen ließ, dass innerhalb der nächsten 12 bis 18 Monaten aus 2 Aktien eine wird. Und das war meine Grundidee. Ich habe die Mercedes, also die günstigere Aktie, relativ stark als Call-Position in mein Portfolio genommen und bin die Daimler-Aktie short gegangen. Ich habe all meine Gegenpartner allerdings informiert über meine Ideen, damit sie auch ein richtiges Hedging machen konnten.
Denke ich mir, beim weltgrößten Derivatefonds wird da wohl ein Volumen dahinter gewesen sein.
Ja, ja, genau so ist es. Sie haben es leider Gottes dann trotzdem nicht gemacht und sind somit ordentlich in die Verluste hineingefallen. Aber für meinen Fonds war das ein schöner, satter Gewinn und vor allen Dingen für mich als kleiner Investor war das emotional eine sehr ordentliche Befriedigung.
Ja, wenn man so eine Wette spielt mit Big Brands im Heimatland, dann ist das natürlich schon etwas Nettes, wenn man diese dann auch gewinnt. Natürlich, keine Frage. Ich kann mich bei mir noch erinnern, ein Optionsschein, Sparkassen-Optionsschein 8692, also die Laufzeit, auf einen österreichischen Aktienfonds, den Vienna Invest. Du hast erst den Werner Schleritzko erwähnt, der war da gar nicht so weit weg. Der hat eine negative Prämie gehabt von ca. 3,5% und den konnte man täglich ausüben und arbitrieren und dann das Wertpapier wieder verkaufen. Undenkbar aus heutiger Sicht, dass so eine klassische Fast-Arbitrage überhaupt noch möglich ist. Also allein da könnte ich mit dir stundenlang weitersprechen, als alter Ö-Top- und DTP-Mensch, sage ich mal. Wir gehen zur Credit Suisse. Auch noch in den 90er Jahren. Sprechen wir über diese Zeit, die dann bis 2008 gedauert hat, bitte.
Ja, das war eine wunderbare Zeit. Also ich war ja relativ schnell bei Julius Baer von Frankfurt nach Zürich gewechselt. Und ich bin dann nach ungefähr 5 Jahren in Zürich bei der Bank Julius Baer. Es war eine tolle Zeit. Wirklich noch ein familiengeführtes Unternehmen. Hans Peer war als Patron noch wirklich stil- und meinungsbildend. Bin ich zu Credit Suisse gegangen, weil ich eigentlich keinen Bock mehr auf diese Derivate-Investiererei hatte, weil man gemerkt hat, ganz langsam gewinnen die Computer die Oberhand beim Arbitrage-Geschäft im Vergleich zu den Börsenhasen, die menschlicher Natur sind. Und genau deswegen sind diese offensichtlichen Arbitrage-Möglichkeiten verschwunden. Da habe ich gedacht, ich mache jetzt mal ganz was anderes. Ich gehe zu einer Großbank und versuche für die globale Anlagestrategie mitzugestalten. Und das war der Grund, warum ich mit weinenden Augen von der Bank Julius Baer zur Credit Suisse gegangen bin, die damals noch ein Unternehmen war mit einem wirklich globalen Ruf, Credit Suisse First Boston. Das war eine der großen Investmentbanken, zumindest zu dieser Zeit.
Ja, die CSFB ist sicherlich legendär. 2008, 2009 hat sich dann bei dir verändert. Du hast den Herrn von Storch erwähnt und seit 2009 bist du bei Flossbach von Storch. Und da muss ich jetzt reinbringen, deine eigene Beschreibung deiner Tätigkeit bei Flossbach von Storch. Da steht einfach Lehrer. Finde ich großartig. Und das leiten wir mal her, bitte mal um eine kurze Figurenzeichnung von Flossbach von Storch. Was macht ihr?
Ja, vielleicht zur Präzisierung deiner Information. Ich war schon vorher Aufsichtsrat bei dem Unternehmen, weil ich natürlich Bernd Flossbach und Kurt von Storch ja über viele Jahrzehnte, konnte man sagen, schon persönlich kannte und wir immer wieder uns ausgetauscht haben über unternehmerische Aktivitäten. Und die beiden haben ja dann vor ungefähr 27 Jahren die Firma Flossbach von Storch gegründet. Und es war von Anfang an immer die Diskussion, na Philipp, willst du zu uns kommen? Habe ich gesagt, naja, prinzipiell ja, aber im Moment betreibt ihr noch ein Geschäftsmodell, das nicht zu mir passt. Aber ich wurde dann relativ schnell in den Aufsichtsrat berufen. Und 2007, 2008 hat sich dann abgezeichnet, okay, jetzt können wir auch mal über eine operative Tätigkeit sprechen, weil Flossbach von Storch, Flossbach und von Storch, wie die Firma damals noch hieß, darüber nachgedacht hat, ins Wholesale-Fund-Business einzusteigen. Und das war mein Home-Turf. Und warum der Lehrer? Ursprünglich habe ich 2009 bei der Bezeichnung, die auf meine Visitenkarte sollte, sehr lange mit den Kollegen diskutiert. Und wir hatten uns damals für den Kapitalanlagestrategen, Kapitalmarktstrategen entschieden. Es war ein sehr sperriges Wort, aber wir waren bei Flossbach von Storch der Meinung, es muss was Deutsches sein. Unsere deutschsprachigen Kunden sollten nicht immer mit Anglizismen überfrachtet werden. Und so ist dieser Kapitalmarktstratege entstanden. Ich war damals der einzige Kapitalmarktstratege, den es gab auf der Welt.
Ein paar selbsternannte gab es auch noch, glaube ich, ne? Aber du warst der einzige offizielle.
Es gab diverse, die hießen dann halt Investment Strategist oder Capital Market Strategist. Aber dieser Kapitalmarktstratege war damals ein Alleinstellungsmerkmal. Und ja, sagen wir mal so, in den letzten 10 Jahren haben eine ganze Menge Unternehmen plötzlich Kapitalmarktstrategen bekommen. Und dann war mir dieser Titel einfach zu verwässert. Und da habe ich gesagt, okay, also Kapitalmarktstratege möchte ich keiner mehr sein, weil da gibt's auf der Welt inzwischen so viele. Das ist nichts mehr, was meine Tätigkeit wirklich adäquat beschreibt. Und habe gesagt, naja, eigentlich versuche ich doch nur eins, den Menschen in Mitteleuropa eine sinnvolle Geldanlage beizubringen. Und was liegt da näher zu sagen, ich bin Lehrer, einer, der zwar hin und wieder an seinen Schülerinnen und Schülern verzweifelt, weil sie am Ende doch nicht das machen, was ich immer versuche, ihnen in die Köpfe hineinzubringen. Aber Lehrer trifft das, glaube ich, ganz gut. Und ich behaupte, wir brauchen in Deutschland und in Österreich sehr viel mehr Lehrer für sinnvolle Geldanlage, weil wie wir in den beiden Ländern unsere Privatvermögen bewirtschaften, das kann man nur als Hanebüchen beschreiben. Realwertvernichtung ist vielleicht das präzisere Wort dafür.
Ja, da komme ich dann eh noch in der abschließenden großen Runde dazu. Ich habe dich als Partner anmoderiert, auch bei Flossbach von Storch. Seit wann bist du Partner? Seit Anfang an? Seit 2009? War das der Deal oder?
Nein, der Deal war ganz anderer. Ich war zunächst einmal Mitaktionär, das bin ich auch heute noch der Firma. Aber wir haben dann, und schuld ist ja bis zum gewissen Maße auch das deutsche Steuerrecht, irgendwann festgestellt, dass wir, wenn wir gute Kolleginnen und Kollegen halten wollen, die nicht mehr an der Unternehmung selbst beteiligen können. Warum das so ist, das interessiert einen Österreicher hoffentlich nicht. Er hat mit vielen Regularien im deutschen Steuerrecht zu tun. Und dann haben wir uns, und da war sicher der Kurt von Storch auch wieder der treibende Faktor, ein Partnerschaftsmodell ausgedacht. Also man ist Partner und man ist ökonomisch auch an der Firma beteiligt, ohne dass man an der Firma physisch beteiligt ist. Und ich war dann auch einer der ersten beiden, die offiziell diesen Titel tragen durften.
Okay, wunderbar. Na, dann haben wir das alles sehr schön hergeleitet. Ich gehe zurück in den Jänner 2009. Lehman war gerade ganz frisch in den Köpfen, hat Jahre gedauert, um sich wieder zu erholen im Banken- und auch im Anlegersektor. Gehen wir kurz die Journey durch von 2009 weg. Wie ist damals als Lehrer der Start gewesen? Das war ja null Vertrauen, nicht einmal unter den Playern am Kapitalmarkt selbst mehr da. Niemand hat mehr niemandem Geld leihen wollen mehr und dürfen.
Ja, da war es natürlich wunderbar, dass wir die eigene Firma hatten.
Ja.
Wir mussten nicht irgendjemand fragen, wir waren ausreichend kapitalisiert und wir konnten all die Möglichkeiten nutzen, die uns der Kapitalmarkt geboten hat. Ich erinnere mich noch an Wandelanleihen österreichischer Immobilienunternehmen.
Ich weiß, worauf du anspielst. Die besten Renditen ever mit, muss man sagen. Immofinanz und Co., ne? Nehme ich an.
Genau. Ja. Und da konnten wir durchaus große Teile unserer Kundenvermögen und auch Fondsportfolien mit nutzen, weil wir eben sagen konnten, das ist unter Risk-Reward-Überlegung einfach etwas, was man ins Portfolio hineinnehmen muss. Bei vielen anderen Unternehmen war das dann einfach Reputationsrisiko oder Ähnliches. Ja. Und wir haben das, und das war auch wieder ein Riesenunterschied, wir haben unsere Kritik am System, am Finanzsystem, an der Eigenkapitalausstattung vieler Banken und natürlich auch an der Art und Weise, wie das die Notenbanken und die Politik gehandelt haben. Wir haben diese Kritik sehr direkt äußern können. Auch hier wieder, wenn einem der Laden gehört, dann sitzt keiner oben, der einem irgendwie eine Kopfnuss verteilt, wenn man mal etwas zu direkt die Probleme anspricht. Und das hat sehr viel Vertrauen generiert, bei Kunden und bei denen, die noch keine Kunden waren, es dann aber oft geworden sind. Und so war das für uns eigentlich ein brillanter Startschuss für eine Entwicklung der Vermögenswerte. Damals hatten wir so um die 2 Milliarden Euro under Management, wie das so schön neudeutsch heißt. Heute sind wir bei dicker Daumen 70 Milliarden.
Ja, das ist also schön.
In der Zeit haben wir so ein bisschen was richtig gemacht.
Du sprichst jetzt mit einem Österreicher und weißt das natürlich. Wie stark war die Bedeutung der genannten Wandelanleihen der österreichischen Immobilienemittenten in der gesamten Entwicklung? Hast du das jetzt für mich gesagt oder war das wirklich so ein Highlight?
Nein, das war definitiv ein Highlight. Das war natürlich, es gab sehr viele Highlights. Es gab zum Beispiel auch eine Microsoft, die man zu Kursen kaufen konnte, über die man heute nur noch staunen kann. Es gab sehr viele Möglichkeiten, aber der Markt war einfach in vielen Bereichen wahnsinnig ineffizient. Und da war natürlich der Immobilienmarkt ein ganz besonders spektakuläres Thema. Weil die Immobilien, Wirtschaft lebt natürlich auch vom Kredit. Mhm. Und wenn die Banken alle anfangen, ihre Kreditbücher zuzumachen, dann geht dieser Leverage gnadenlos in diesem Sektor vor. Und man musste dann eben überlegen, was ist das, was ich an Recovery Value aus diesem Unternehmen langfristig rausholen kann? Wie sehen die Gebäude wirklich aus, die sie haben? Da musste man schon hinfahren und sich das anschauen, Kernerarbeit machen. Aber diese Kernerarbeit wurde dann definitiv honoriert. Mhm. Wandelanleihen, ich glaube, wir hatten zeitweise über 30% unseres gemischten Portfolios im Multiple Opportunity in Wandelanleihen. Das ist eine Größenordnung, die haben wir seitdem nie mehr wieder, auch nur ansatzweise.
Ja, gibt auch nicht mehr, auch jetzt nicht mehr diese Fehlpreisungen gegen die vergleichbaren Aktien gleicher Emittenten, und es gibt auch nicht mehr das Angebot am Sekundärmarkt, muss man ganz einfach sagen.
Ja, das gibt's bei Anleihen und Wandelanleihen in der Regel in Stresssituationen, und der Markt scheint im Moment davon überzeugt zu sein, dass wir keine Stresssituation haben. Ob das so stimmt, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Aber wenn man sich anschaut, wie eng immer noch die Credit Spreads sind, dann fragt man sich, ob da ausreichend Risikoprämien drin sind, wenn es mal wieder ein bisschen schwieriger wird mit der Kreditversorgung.
Ich bleibe in den 10er-Jahren, und es war dann ein Jahrzehnt, das super gelaufen ist, vor allem für die Immobilienassets, die Aktien, weil eben die Zinsen auch nach unten gegangen ist, wurden viele Sachwertgeschäftsmodelle erleichtert, und für einen Anleger gab es eigentlich diese Geschichte, die dann irgendwann einmal Tina hieß. Was hat das mit eurem Geschäft gemacht, dass absehbar die Zinsen auf Null bis auf unter Null gegangen sind?
Ja, wir haben das relativ früh prognostiziert. Der Bert Flossbach und ich haben im Jahr 2012 ein Büchlein publiziert. Das hat es dann auch auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft. Die Schuldenlawine. Mhm. Und in dieser Schuldenlawine haben wir schon klar die Erwartung formuliert, dass wir angesichts der gigantischen Staatsverschuldung zu einer finanziellen Repression kommen werden, sprich die Zinsen systematisch unter der Inflation liegen werden, weil nur so kann man ein bisschen aus seiner Schuldenquote relativ zum Bruttoinlandprodukt herauswachsen. Und wir haben damals auch das Thema Nullzins formuliert, was im Jahr 2012 uns sehr oft noch sehr verwunderte Blicke gebracht hat. Ein paar Jahre später haben Menschen dann 100-jährige Staatsanleihen gekauft, zu nahezu null.
Da waren wir ein legendärer Emittent als Österreich, ja, definitiv.
Ja, sehr smart gemacht. Das zeigt ja dann auch wieder die Bauernschleue, und das meine ich sehr respektvoll.
Ja, ist auch ein positiv besetztes Wort.
Ja. Jo, also bei mir auf alle Fälle.
Bei mir auch.
Des österreichischen Finanzministeriums auf. Wir in Deutschland haben das nicht geschafft, so smart langlaufende Staatsanleihen zu emittieren. Also zumindest nicht der Staat Nordrhein-Westfalen hat das schon als Bundesland hinbekommen, weil das ist ja so offensichtlich. Man hätte da im Prinzip sich komplett umschulden müssen zu den Zinsen, die es damals gegeben hat. Die armen institutionellen Investoren haben ja jeden Coupon gekauft, nur damit sie ein bisschen Duration aufbauen konnten. Das war schon eine Zeit, wo man sagen muss, Absurdistan lässt grüßen.
Ja, jede absurde Übertreibung kommt dann in eine Gegenbewegung, die war dann heftig, natürlich. Vor wenigen Jahren, ich springe jetzt in die Ist-Zeit, ein Monat, eineinhalb Monate 2026 vorbei. Wie reißt du all das, und wir haben jetzt eh eine Zeichnung von dir als Strategen, Investor, als CIO, als Lehrer gemacht, die aktuelle Situation ein?
Naja, also ich gehe mal davon aus, und das ist für mich die entscheidende Diskussion, dass die Staaten auch in den nächsten Jahren es nicht in den Griff bekommen, mit ihren jährlich steigenden Steuereinnahmen ihre noch schneller steigenden Staatsausgaben zu finanzieren. Wenn diese Hypothese richtig ist, also die Staatsschuldenquote jährlich zumindest strukturell weiter ansteigt, dann werden die Menschen ganz langfristig das Vertrauen in die Wertaufbewahrungsfunktion des Fiat-Geldes verlieren. Wenn diese Überlegung wiederum richtig ist, muss ich als langfristig agierender Investor
natürlich. Ich fürchte, die ist richtig, ja. Subjektiv, okay, ja.
Dann muss ich als langfristig orientierter Investor natürlich versuchen, so viel wie möglich meines Vermögens in qualitativ hochwertige Sachwerte zu bringen und ja den Anteil an nominalen Papieren, sprich Festgeld, Sparbuch, Anleihen, auf das maximal notwendige minimieren. Das ist das, was ich versuche, unseren deutschen und österreichischen Kunden und allen, die es hören wollen, näher zu bringen. Das Interessante ist, wenn man das den Menschen erklärt, kriegt man sehr viel Kopfnicken. Wenn man dann ein bis zwei Monate später fragt, na, wie viel davon hast du denn umgesetzt, kommt regelmäßig, boah, Herr von Antran, eigentlich noch nicht, der Markt ist so hoch, ich warte noch auf eine kräftige Korrektur. Und diese kräftige Korrektur, wenn sie denn mal kommt, wird dann von den gleichen wieder kommentiert mit, oh Herr Fahndra, ja, jetzt habe ich zwar eine Korrektur, aber das fällt doch garantiert nochmal 20% weiter. dann kaufe ich. Und wenn dann die Korrektur ins Land gegangen ist und man sich wieder trifft, stellt man fest, die haben noch genauso viel Festgeld wie zuvor.
Ja, das, glaube ich, ist bei einigen nicht wegzugehen und da kann man noch so ein guter Lehrer natürlich hier sein. Lass mich noch fragen zu deinen Österreich-Bezügen. Ich höre dich immer wieder im Podcast von der geschätzten Wegbegleiterin und Kollegin Julia Kistner, das ist immer wieder ein Highlight. Was sind so deine Österreich-Bezüge neben der neuen Location in Österreich natürlich, die der Roland Sinkowitz managt?
Naja, ich bin einmal im Jahr beim Fondskongress in Wien. Und da habe ich logischerweise einmal meinen eigenen Vortrag. Aber was mir fast noch mehr Spaß macht, ist die Diskussion in der sogenannten Wolfsrunde, wo Armin Wolf von der Zeit im Bild immer versucht, uns Anleger so ein bisschen herauszukitzeln. Und das macht mir deshalb so viel Spaß, weil er genauso scharf fragt, wie ich scharf antworte. Und viel Feind, viel Ehr, das ist sein Motto. Und dieses Motto pflege ich durchaus auch für mich in Anspruch zu nehmen. Das ist etwas aus der Gegenwart und hoffentlich auch aus der Zukunft. Österreich habe ich als Anlagedomizil kennengelernt 92, 93. Ja, da habe ich logischerweise für meinen European Warrant Fund auch in österreichische Derivate investiert. Einer meiner Sales-Leute war damals bei der Kreditanstalt der schon erwähnte Werner Schleritzko. Eine Freundschaft, die heute noch hält. Schön. Nicht nur, weil wir beide Eisenbahnler sind. Und zwischendrin, ich war immer wieder in Wien. Wien ist für mich in Europa die zweitschönste Stadt und deswegen eine Reise wert.
Das erzeugt natürlich eine Folgefrage. Bitte um die schönste Stadt in Europa.
Die ist auch dem Habsburger Reich zuzuordnen. Madrid.
Madrid, schön, ja.
Und die wenigsten Deutschen, die wenigsten Österreicher kennen Madrid, weil wenn sie nach Spanien fahren, dann zieht sie es natürlich regelmäßig an die Küste. Und um Madrid machen sie regelmäßig einen großen Bogen. Das ist meiner Meinung nach ein ganz, ganz großer Fehler. Nicht nur was die Kultur und die Bauten angeht, sondern auch was das Essen angeht. Ich bin durchaus jemand, der sehr gern isst. Das kann man durchaus auch sehen, wenn man mich auf Bildern anschaut. Und so wie es in Wien ausgezeichnete Küche gibt, so gibt es sie auch in Madrid.
Und in Madrid ist auch ein Schwerpunkt von der österreichischen Schule der Nationalökonomie, wird an einer Uni gelehrt, weiß ich von einem Podcast-Gast. Und du bist ja auch durchaus nicht weit entfernt vom Gedankengut, glaube ich mal, ne?
Ja, das ist so. Ich habe in den frühen 2010er Jahren regelmäßig bei den damals in Wien stattfindenden Kongressen der österreichischen Schule der Wirtschaftswissenschaft teilgenommen. Und das war immer sehr, sehr spannend mit Freigeistern. Also ja. Die österreichische Schule wurde ja damals durchaus als so ein bisschen was Anarchisches unter den Keynesianisten und Co. wahrgenommen, mit Freigeistern zu diskutieren. Aber ich würde mal sagen, inzwischen müssen wahrscheinlich auch ein paar Ökonomen der anderen Schulen konstatieren, dass zumindest was die Prognose der Ereignisse anbelangt, die Österreicher nicht so schlecht gelegen haben. Und die, die sich gemäß der Überlegungen der Österreicher, also österreichischen Wirtschaftsschule, mit Realwerten eingedeckt hatten zu dieser Zeit, und das waren natürlich erstklassige globale Aktien und Edelmetalle, die haben ihr Vermögen, ja, definitiv mal nicht kaputt gemacht.
Und das wirklich Traurige ist, dass man an österreichischen Schulen, also an den echten Schulen, die österreichische Schule so 0,00 lehrt. Kein Mensch weiß, was von Mises, Hayek und solche Denker hier quasi hinterlassen haben, um auch die Geldanlage ein bisschen nachhaltiger zu machen. Aber was soll's? Nachhaltig meine ich jetzt im Sinne von nachhaltigen Erträgen. Ja. Lieber Philipp.
Dass das im Übrigen, das Wort nachhaltig, dass das im Übrigen auch zu einer nachhaltigen Verhaltensweise führt, wie es die Naturschützer definieren, das wird in der Diskussion oft vergessen. Gute Unternehmensführung, wie sie die meisten Familienunternehmen betreiben, und das sind ja im Prinzip die Paradeunternehmer, basierend auf den Gedanken der österreichischen Schule, deren Unternehmen sind eben auch diejenigen, die sich um das Wohl der Natur, ihrer Arbeitskräfte und ihrer Kunden sorgen, weil sie natürlich mit ihrem Geschäftsmodell noch in den 3, 4 oder 5 Generationen werkeln wollen, ganz anders als ein angestellter Vorstandsvorsitzender, der sagen kann, nach 4 Jahren kommt die Sintflut, ich habe meine Boni kassiert und fertig.
Ich spiele eine neue Rolle. Du sagst es, ja. Wir haben ja leider den Trend gehabt, dass nachhaltig berichten wichtiger ist als nachhaltig agieren irgendwie in den vergangenen Jahren. Und ja, und das ist ein viel zu früher Abspann, obwohl es eine der längsten Folgen ist, denn ich könnte stundenlang über viele Themen, Derivate, Nachhaltigkeit, österreichische Schule der Nationalökonomie mit Philipp Vorndran weitersprechen. Ein Lehrer in meinem Podcast. Ich glaube, wir haben viel mitnehmen können, auch für euch Hörerinnen und Hörer. Danke an den Philipp und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Und ein Tschüss von mir.
Servus Philipp, Dankeschön. Ciao.
Baba. Generali Investment Gesellschaft.